Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Wir wollen uns heute mal wieder mit dem Vergaberecht beschäftigen, und zwar mit dem Vergaberecht hinsichtlich Architekten- und Ingenieurleistungen. Also wir wollen der Frage nachgehen, welches Vergaberegime, welche Vergabeart, welches System, um es mal ganz allgemein zu formulieren, ist anwendbar, wenn es um die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen geht. Man kann schon mal so viel sagen, es ist nicht die VOBA, in die man da reinschauen sollte, sondern es ist auf jeden Fall mal die VGV, die Vergabeverordnung. Ja, und da gibt es dann, wenn man ein bisschen nach weiter hinten blättert, den Abschnitt 6, mit der Überschrift Besondere Vorschriften für die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen. Wir wollen heute mal der Frage nachgehen, ob dieser Abschnitt 6 tatsächlich der einzige Abschnitt ist, der sich mit dieser Vergabe solcher Leistungen beschäftigt, und ja, welche Bedeutung ihm eigentlich in der Praxis zukommt. Und ja, ich würde einfach mal dich gleich fragen, Roman, Abschnitt 6, Paragraph 73 fortfolgende. Ist das was du oft in deiner alltäglichen Praxis anwenden musst, oder wie vergibst du denn Architekten- und Ingenieurleistungen?
Das ist jetzt natürlich eine spannende Frage, weil tatsächlich muss ich sagen, die 73 fortfolgende, dass ich diesen Abschnitt 6 anwenden muss, ist natürlich so gut wie nie der Fall, weil der 73 fortfolgende, der ganze Abschnitt 6, enthält ja nur Sonderregelungen zu den vorhergehenden Abschnitten. Das heißt, für die Vergabe von freiberuflichen Leistungen, oder konkreter muss ich eigentlich sagen, für die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen, deren Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lösung vorab nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann, denn so sagt § 73 Absatz 1, für diese Leistungen gilt dieser ganze Regelungsflut, oder so viel ist es gar nicht, das § 73 bis 80, als Sonderregelung, als Modifikation der vorherstehenden Paragraphen 1 bis 77. Das heißt, selbstverständlich bewegen sich Architekten- und Ingenieurleistungen zu 99% ganz normal im Bereich der VGV. Es gibt aber ein paar Besonderheiten, und die sind in den 73 fortfolgende geregelt. Und die sind ein Relikt aus alten Zeiten, aus vergangenen Zeiten, als es, der eine oder andere wird den Begriff noch kennen, die VOF noch gab, die Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen, die sich von der VOL doch erheblich unterschieden hat und die, wenn ich mich recht erinnere, 2016 der Vergaberechtsreform zum Opfer gefallen sind und zusammengefasst wurden in der VGV. Thorsten, wo sind deiner Meinung nach denn so die Besonderheiten des sechsten Abschnitts, wenn es um freiberufliche Leistungen, oder wie ich gerade gesagt habe, Leistungen von Architekten und Ingenieuren, die nicht eindeutig und erschöpfend beschreibbar sind, geht?
Aus meiner Sicht sind es zwei ganz wesentliche Regelungen, die drinstecken. Und zwar zum einen, dass Architekten- und Ingenieurleistungen im Leistungswettbewerb zu vergeben sind. Das heißt im Umkehrschluss, dass es keine Vergabe nur nach Preis geben soll oder darf. Und die zweite besondere Regelung ist die Wahl der Vergabeart, denn wir wissen ja aus den klassischen Vergaben für sonstige Liefer- und Dienstleistungen, dass man pauschal die Wahl zwischen offen und nicht offen hat und für alle anderen Verfahrensarten eine besondere Begründung braucht. Und bei Architekten- und Ingenieurleistungen ist nach § 74 in der Regel im Verhandlungsverfahren mit Teilnehmerwettbewerb oder im wettbewerblichen Dialog zu vergeben. Also ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Vorschriften in den Paragraphen 73 bis 80, wenn es zur Abweichung zu normalen Vergabeverfahren geht. Insgesamt muss man aber sagen, so massiv wie das jetzt klingt, ist es vielleicht auch gar nicht mehr. Gerade diese zweite Regelung mit dem Verhandlungsverfahren mit Teilnehmerwettbewerb, zudem würde man wahrscheinlich bei den meisten, und ich verkürze jetzt Ja, zum ersten Mal die schöne Formulierung, Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lösung vorab nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann, mit nicht beschreibbare Leistung, so bezeichnet man ja das Ganze üblich. Also bei nicht beschreibbaren Leistungen würde man wahrscheinlich nach dem Paragraph 17 ohnehin relativ einfach zum Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb kommen. Da können wir vielleicht gleich mal drüber sprechen, welche Vorteile, Nachteile das Ganze hat und eine in letzter Zeit ja immer wichtiger werdende Frage, ob auch die offenen Verfahren ja trotzdem oder gleichermaßen möglich sind.
Ich würde vielleicht vorab, Thorsten, aber nochmal eine andere Frage für unsere Hörer aufmachen. Was ist denn gemeint mit nicht beschreibbare Leistungen? Da darf man nämlich jetzt nicht sagen, okay, ich weiß gar nicht, was ich will, sondern das ist vielleicht eine etwas sperrige Formulierung für Leistungen, wo ich am Anfang noch nicht weiß, wie sie am Ende aussehen werden. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich, wofür die VGV ja auch da ist, Möbel kaufe, dann weiß ich ganz klar, ich möchte einen Tisch, der hat Beine, der hat eine Platte, der hat eine Materialität und eine gewisse Größe. Das weiß ich aber nicht, wenn ich mir eine Planungsleistung einkaufe. Bei einer Planungsleistung weiß ich die Aufgabe, aber ich weiß das Ergebnis ja gerade nicht. Ich kann nicht beschreiben, ich möchte eine Schule, die diese Dachform hat, die diese Kubatur hat, die diese Fassade hat, die ein solches Achsmaß hat, sondern ich weiß erstmal in dem Zeitpunkt nur, ich brauche die Planung für eine Schule. Auf dieses Feld, die Schule ist vierzügig, dreizügig, hat so und so viele Klassen. Das sind Dinge, die weiß ich. Und insofern ist es vielleicht ein bisschen irreführend, wenn man sagt, die Aufgabe oder die Lösung ist nicht vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar.
Ich glaube, auch verwirrend kann es manchmal sein, wenn man dann bloß an den Ingenieur denkt und sagt, okay, Ingenieurleistungen sind nicht vorab eindeutig und erschöpfend beschreibbar. Auch da gibt es Fälle, wo beispielsweise eine ganz einfache Gutachtenerstellung geschuldet ist, wo man letzten Endes auch den Weg schon kennt zur Lösung. Da ist auch bereits diese Beschreibbarkeit gegeben. Also das bedeutet, es gibt sehr wohl auch Ingenieurleistungen, die eben eigentlich nicht unter Paragraph 73 fortfolgende fallen, würde ich sagen. Wobei die Mehrheit sicherlich solche Leistungen sein werden, die wir kennen von Baumaßnahmen beispielsweise, wo ich eben den Ingenieur brauche, um mir eine Lösung erstmal zu entwickeln, wo ich noch nicht genau weiß, wie der Weg dorthin eigentlich ist und wie diese Aufgabe dann bewältigt werden kann.
Ich glaube, man kann da ganz vereinfacht auf den Begriff der Planungsleistung auch zurückfallen. Ist nicht ganz trennscharf, aber im Ergebnis dürften fast alle Planungsleistungen wieder nicht beschreibbare Leistung zum Gegenstand haben und eben diesen schöpferischen Kern beinhalten, der dann diese Leistungen ausmacht. Und deswegen spricht man auch ja ein bisschen unscharf häufig von den Planungsleistungen an dieser Stelle. Ich glaube aber, dass das für so eine grobe Vorstellung, worum es geht, eine ganz gute Hilfe ist.
Und vielleicht noch kleiner Einschub. Es gibt ein Vergabehandbuch für freiberufliche Dienstleistungen, zumindest in Bayern gibt es das VHF. Dort kann man auch sich sehr schön ein paar Schemata anschauen, da kann man Definitionen sich dazu auch durchlesen, wie eben solche Leistungen gestaltet sind, deren Lösung vorab nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann. Es gibt sehr schöne Überblicke für Leute, die vielleicht das nicht so oft in ihrer Berufspraxis haben, das nur so als kleiner Einschub. Ja, aber jetzt wieder zurück, würde ich sagen, zur VGV. Und vielleicht jetzt gleich mal zurück zur Frage Paragraph 74 Verfahrensart. Also Thorsten, du hast das vorhin schon mal vorgelesen. Du hast im Prinzip ja diesen Wortlaut in der Regel im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach Paragraph 17 zu vergeben vorgelesen, aber dann auch gleichzeitig gesagt, naja, aber es gibt theoretisch auch noch das offene Verfahren. Also das bedeutet, dass in der Regel ist dann tatsächlich gar nicht so eng auszulegen. Oder wie würdest du das sehen?
Ja, so sehen wir es. Also das in der Regel, man könnte es nicht so verstehen, man sagt eigentlich Regel, es ist so zu machen, also eines der beiden genannten Verfahren, sprich Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb oder wettbewerblicher Dialog, zu dem man vielleicht gleich sagen kann, dass der in der Praxis kaum eine Rolle spielt. Und ja, man kennt es ja sonst auch, Regel-Ausnahmeverhältnis. Ich müsste jetzt eine besondere Begründung bekommen oder bringen, warum ich von der Regel abweiche. Wir lesen sie in der Tat ein bisschen anders. Wir gehen davon aus, dass im Abschnitt 6 die Regelung so gedacht ist, dass eben diese besonderen Verfahrensarten, die ohne dass es sich um diese ja nicht beschreibbaren Ingenieur- und Architektenleistungen handeln würde, eben nicht so einfach möglich wäre. Hätten wir eine ganz normale Lieferleistung, dann müssten wir offenes oder nicht offenes Verfahren machen und bräuchten eine ganz besondere Begründung, warum wir überhaupt Verhandlungsverfahren mit Teilnehmerwettbewerb machen dürfen. Das steht dann in Paragraphen 17 mit einer Liste, was da die Voraussetzungen sind. Und wir sehen das jetzt hier so, dass eben das auch eine weitere Zulässigkeitsvoraussetzung für diese Verfahrensart ist und deswegen man eben ausnahmsweise bei den Ingenieur- und Architektenleistungen, die eben nicht beschreibbare Leistungen zum Gegenstand haben, einfach so auch das Verhandlungsverfahren mit Teilnehmerwettbewerb benutzen darf, ohne dass man es weiter begründen müsste. Und so sehen wir hier diese Sonderregelung. Und der Umkehrschluss davon ist natürlich, dass die sonst auch möglichen offenen und nicht offenen Verfahren dann eben auch gehen. Einen Punkt können wir vielleicht gleich abräumen. Das nicht offene Verfahren macht dann natürlich relativ wenig Sinn, weil ein nicht offenes Verfahren und ein Verhandlungsverfahren mit Teilnehmerwettbewerb unterscheiden sich im Ergebnis eigentlich kaum. Hauptunterschied, beide sind zweistufig, ist eben die Möglichkeit der Verhandlung, auf die man ja mit bestimmten Voraussetzungen auch dann noch im Verfahren verzichten kann, wenn man entsprechende Vorgaben gemacht hat. Das heißt, wenn ich die Wahl zwischen nicht offen und Verhandlungsverfahren habe, werde ich im Regelfall oder eigentlich immer das Verhandlungsverfahren wählen, weil ich mit einer ganz leichten Entscheidung aufs nicht offene Verfahren zurückfallen kann und dadurch keine Nachteile habe. Aber wichtig ist die Möglichkeit, auch ins offene Verfahren zu gehen. Roman, wie sind denn deine Erfahrungswerte, das offene Verfahren jetzt auch für Ingenieur- und Architektenleistungen einzusetzen? Hat sich das bereits bewährt oder wie würdest du es betrachten?
Also das hat sich sehr bewährt und gerade bei, ich sag mal, standardisierten Verfahren, wo der schöpferische Anteil, der nicht beschreibbare Anteil vielleicht in den Hintergrund rückt, ich sage es zum Beispiel, Siegelkohleistungen, Tragwerksplanung, die sind alle relativ starr beschreibbar und hängen vom Architektenentwurf ab. Da sehe ich auch sehr, sehr wenig gestalterisch oder eben nicht eindeutig erschöpfend beschreibbaren Leistungsanteil. Und dann muss ich ja auch sagen, es hat sich ja was ganz Entscheidendes getan seit dem Inkrafttreten der VGV. Wir haben ja vor ein paar Jahren eine HOAI-Reform gehabt. Du hast es vorhin ja angedeutet. Problem oder Hintergrund, Ausgangslage des Abschnitts 6 der VGV ist ja, dass man einen Leistungswettbewerb möchte. Das liegt nicht daran, dass man per se hier immer Leistungswettbewerbe möchte, sondern das war auch ein Stück weit der Mangel an Alternativen. Preiswettbewerbe waren nicht möglich. Die HOAI war zwingendes Preisrecht. Ich durfte davon nicht abweichen. Ein Planungsbüro, das gesagt hat, ich bin effizienter, weil ich vielleicht neue Planungsmethoden einsetze, oder ein anderes, das teurer wäre, weil das höhere Qualität oder ein Vier-Augen-Prinzip bei gewissen Details an den Tag legt, konnte das nicht im Preis niederschlagen. Das heißt, der Preis stand zu 90%, bis auf Nebenkosten und Kleinigkeiten, stand der fest. Und das ist ja alles vorbei. Und vor dem Hintergrund finde ich die Lesart des 74, wie du es gerade schilderst, dass das nur die Eröffnung weiterer Verfahrensarten, die letztlich eine gesonderte Zulässigkeitsregelung ist, sehr charmant, weil der Grund für das Verfahren, der feststehende Preis oder der sehr geringe Preisanteil ja weggefallen ist durch die Reform der HOAI. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch auch echten Preiswettbewerb machen, was natürlich nicht an jeder Stelle Sinn macht.
Das heißt, wenn man den Gedanken ein bisschen weiterspinnt, könnte man ja schon die Frage aufwerfen, hat der Abschnitt 6 eigentlich noch eine Daseinsberechtigung? Ich überspitze das Ganze jetzt mal ein bisschen. Aber ich habe ja vorhin schon angedeutet, Verhandlungsverfahren ohne Teilnehmerwettbewerb bekomme ich wahrscheinlich auch hin ohne Sonderregelung. Den Leistungswettbewerb, den haben wir jetzt noch drin. Vielleicht macht er gar keinen zwingenden Sinn mehr. Auf der anderen Seite, wenn wir Leistungswettbewerb wollen, weil wir eben nicht nur nach Preis, sondern eben auch nach Qualität der Ingenieure auswählen wollen, steht uns der Weg zum Leistungswettbewerb ja immer und ohne große Einschränkungen offen. Das heißt, überspitzt gefragt, braucht es denn den Abschnitt 6 eigentlich noch?
Man kann vielleicht auch anders fragen, Hat es einen großen Vorteil zu sagen, man greift gleich aufs offene Verfahren zurück? Also die Frage steht und fällt ja eigentlich auch mit der Frage, wie wichtig ist das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb noch für die Vergabe von Architekten-Ingenieurleistungen? Wenn man eben sagt, Leistungswettbewerb brauche ich eigentlich gar nicht mehr zwingend, dann kann ich eben damit auch eigentlich auf dieses Verfahren und auf diese unmittelbare Anwendbarkeit, die uns der Paragraph 74 hier eben vorgibt, verzichten, weil ich dann eben sage, okay, brauche ich nicht. Offenes Verfahren ist vielleicht praktischer, ist vielleicht kürzer, ja. Also ich glaube, damit hängt es zusammen und da ist interessant, da würde mich wirklich eure Erfahrung interessieren. Du hast vorhin gesagt, Roman, das offene Verfahren hat sich bewährt in diesem Bereich. Warum hat sich's bewährt? Also weil es schneller geht, weil es griffiger ist. Warum hat sich's bewährt?
Weil es einfacher ist. Es hat weniger Verfahrensschritte. Ich spare mir die Verhandlung und es gibt ganz oft nichts zu verhandeln. Wenn ich wieder an Sigico, an Vermessungsleistungen, an Statik, also Tragwerksplanung denke, was will ich denn da verhandeln? Da kommt es auf die Eignung an, wenn ich möglicherweise eine filigrane Planung habe, die ausgetüftelte Tragwerke erfordert. Aber da kommt es nicht darauf an, dass ich mir irgendetwas an Lösungen präsentieren lasse, dass ich hier darüber nachdenke, welche Idee des Tragwerks, welche Leitidee denn die bessere wäre. Das ist fernliegend. Jetzt denke ich vielleicht noch einen Schritt weiter. Das ist ja auch anwendbar beispielsweise auf Verkehrsanlagen. Also ich kann mir sehr schwer vorstellen, über was ich verhandle, wenn ich 200 Kilometer Fernverkehrsgleise planen möchte, die Trasse dafür. Da gibt's, also ist jetzt nicht mein Bereich, aber da gibt's für mich wenig vorstellbaren Verhandlungsraum, außer zu sagen, naja, find die optimale Lösung. Dann kann man vielleicht noch über das Optimum streiten, aber letztlich geht es doch bei all diesen Streckenplanungen darum, die optimale Lösung zu finden. Im Straßenbau doch nicht anders. Thorsten, da muss ich dich jetzt anschauen, wegen deiner Autobahnvergangenheit. Aber da gibt es doch letztlich keinen Raum, über was will ich denn da verhandeln? Da ist doch die Verhandlung nur ein Klotz am Bein.
Ja, vor allem, ich gehe vielleicht sogar mal vom Straßenbau kurz weg und ganz allgemein aus der Praxiserfahrung heraus, wie oft wird denn verhandelt? Also echte Verhandlungen würden jetzt heißen, wenn wir mal in die Verfahrensart reingehen, ich stelle wirklich gewisse Punkte im Vertrag zur Diskussion, sage jetzt mal ganz grob, alles außer Wertungskriterien und Mindestbedingungen dürfen da zur Diskussion gestellt werden. Und nach den Verhandlungen finden Anpassungen an den Vergabeunterlagen statt oder vielleicht auch nicht. Aber der wichtige Schritt ist dann, es gibt eine neue Aufforderung zur Angebotsabgabe. Und wenn ich jetzt schaue, wie in der Praxis Verfahren ablaufen, die über das Verhandlungsverfahren mit Teilnehmerwettbewerb nach der VGV ablaufen, da kommt es ja in der überwiegenden Zahl der Fälle, und das ist wahrscheinlich fast untertrieben mit dieser Formulierung, kommt es auf die Erstangebote bereits zum Zuschlag. Das heißt, echte Verhandlungen, so wie sie von der VGV gemeint sind, finden in der Praxis kaum statt. Und ich gebe dir recht, bei Bauwerken, die vielleicht weniger von Gestaltung leben, das heißt beim Straßenbau haben wir dann eher Gestaltung vielleicht beim Brückenbau, tendenziell mehr als dann bei den sonstigen Verkehrsanlagen. Beim Hochbau, bei Fassaden sicherlich auch oder bei bedeutsamen Gebäuden sicherlich auch wichtig. Aber selbst bei diesen Verfahren kommt es ja regelmäßig dann nicht zu echten Verhandlungen, die Einfluss auf die Vergabeunterlagen haben. Und insofern wird der Vorteil, den das Verhandlungsverfahren hätte, nämlich Wissen ins Verfahren bekommen durch die Bieter, Unterlagen nochmal verbessern, überhaupt nicht gezogen. Und man opfert dafür allerdings relativ viel Zeit, weil das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal betont, das offene Verfahren ist deutlich schneller. Und wenn ich die Vorteile vom Verhandlungsverfahren nicht wirklich nutze, dann kann ich gleich ins offene Verfahren.
Würde deine Frage von vorhin, Thorsten, also dahingehend beantworten, dass man den Abschnitt 6 eigentlich streichen könnte? Oder siehst du noch eine Berechtigung?
Ja, wahrscheinlich die Berechtigung ist, er ist schon immer da und hat sich bewährt. Das sagt aber dann, glaube ich, auch schon viel. Wie es Roman ja vorhin schon erklärt hat, das ist wahrscheinlich ein Restant aus der Zeit, als die HAI zwingendes Preisrecht war. Da war das absolut sinnvoll und wichtig, weil am Schluss hätte es einen Wettbewerb gegeben, nur über die Nebenkosten. Und die Tatsache mit dem Verhandlungsverfahren, das wiederum ist ein Restant aus der Zeit des VOF-Verfahrens, als die VOF noch gegolten hat, wo man das ja sehr betont hat. Aber ich sehe es jetzt mal praktisch aus zwei Richtungen, sowohl für die Vergabestellen als auch für die Büros, die mitmachen, sind natürlich Verhandlungen oder vielleicht auch, was es in der Praxis ja häufiger mal gibt, Präsentationstermine von Angeboten, die dann keine Verhandlung sind, sind ja trotzdem auch aufwendig. Das macht man sicherlich gerne, wenn es ein paar Verfahren im Jahr gibt, dann stellt man sich mal vor. Aber wenn jetzt die Zahl der Verfahren, warum auch immer, wir hatten ja auch andere Diskussionen schon, warum das steigen kann, wenn das immer mehr wird, ja, dann kostet es beiden Seiten wahnsinnig viel Zeit, wenn dann immer wieder was präsentiert wird, was vorgestellt wird. Und da muss man dann auch die Frage stellen, ob sich das Ganze lohnt, weil am Ende des Tages, ja, ist das ja auch nicht kostenlos. Die Büros müssen es letzten Endes irgendwie in ihre Angebote einpreisen, wenn sie permanent zu Akquiseterminen unterwegs sind. Und die Vergabestellen verlieren einfach auch Zeit, wenn man ständig Gespräche führt. Soll nicht heißen oder soll jetzt kein Abgesang auf Verhandlungsverfahren sein. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das Verhandlungsverfahren ist was ganz Tolles bei den Ausschreibungen, wo es wirklich Sinn macht. Also dann, wenn es wirklich auf Qualität ankommt, dann, wenn es total drauf ankommt, dass auch eine gestalterische Kompetenz da ist, dass vielleicht auch irgendwie es zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer besonders klickt und man sagt, man läuft in derselben Richtung, dann ist es wirklich wichtig und dann sollte man diese Verfahrensart auch wirklich nutzen, um dann die Vorteile rauszuziehen. Aber das ja automatische Anwenden, sag ich mal böse, ohne Sinn und Verstand. Ich glaube, das sollte man hinterfragen und in diesen Fällen dann lieber aufs offene Verfahren zurückgehen.
Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort, das eigentlich das Ganze auf den Punkt bringt nochmal. Das war's für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp-Sprachnachricht an 089-21-555-882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.